Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die als eine der ganz wenigen Frauen im Fußball Karriere gemacht hat. Erst als Spielerin, dann als Managerin im Vorstand des Hamburger SV und die heute die Sportmarketingagentur Jung von Matt Sports leitet. Guten Morgen und herzlich willkommen, Katja Kraus.
Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
Wann sind Sie heute Morgen aufgestanden?
4.45 Uhr.
Ganz schön früh.
Ja, aber ich bin ganz vergnügt.
Also dann der Flug Hamburg-Stuttgart. Hat alles funktioniert?
Alles bestens, ja.
Ja.
Es war ein bisschen wackelig, aber gut.
Der Flug war wackelig?
Der Flug war ein bisschen wackelig heute,
okay.
Ja.
Ansonsten haben Sie ein bisschen Zeit gehabt, sich über die Weihnachtstage zu entspannen?
Ja, das ist ja immer so diese Zeit im Jahr, in der wirklich alles so runtergefahren und bedacht ist. Und das war eine ganz schöne, ruhige Zeit. Ich bin allerdings auch froh, dass es dann jetzt spätestens am Montag wieder so richtig losging.
Weil Sie auch jemand sind, der den Druck braucht, beruflich und vielleicht sogar auch privat?
Nee, überhaupt nicht Druck, aber ich mag gerne so ein Maß an Betriebsamkeit. Ich mag gerne, wenn was passiert und ich mag gerne denken und irgendwie ist es dann, wenn so ein Maß an Grundentspannung eingetreten ist, dann kann's auch wieder wirklich ein bisschen umtriebiger werden.
Anfang Januar gucken ja die meisten Menschen darauf, was in diesem Jahr ansteht und was in diesem Jahr passieren wird. Wenn wir mit dem Beruflichen anfangen, was ist da die größte Hürde, die Sie beruflich gesehen zu nehmen haben?
Ich habe gar nicht so wirklich eine Hürde, die ich beruflich jetzt gerade für dieses Jahr sehe. Und ich habe auch nicht die Neigung, mir Vorsätze zu nehmen für ein Jahr. Ich bin versucht, eigentlich so alltäglich immer mal wieder darauf zu schauen, ob alles gerade so ist, wie ich das gerne haben möchte und ob die Dinge, die mir wichtig sind, ausreichend stattfinden oder ob zu viel anderes in meinem Leben ist. Und deshalb ist es eigentlich gar nicht so notwendig, mit diesem symbolischen Zeitraum zu setzen.
Wir leben ja in wahrhaft turbulenten Zeiten, politisch gesehen, wirtschaftlich gesehen, sozial gesehen. Gilt das auch für Ihre Branche? Sportmarketing, tut sich da auch viel?
Also das ist ja ein Thema, in dem ich mich bewege und natürlich entwickelt sich da auch eine ganze Menge, insbesondere durch digitale Plattformen verändert sich der Markt gerade auch sehr stark. Aber ich bin ja nebenbei natürlich auch in anderen Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen unterwegs und durch die Bücher, mit denen ich mich beschäftige oder aber eben auch mein Engagement für das Thema Diversity, Frauenförderung und natürlich sind das alles Bereiche, die sehr stark von gesellschaftlichen Entwicklungen betroffen sind und deshalb beschäftigt mich das alles sehr.
Wenn Sie es gerade aufzählen, sind das Sachen, die sauber voneinander getrennt passieren oder geht da immer eins ins andere?
Nein, es geht immer eins ins andere und das ist auch ganz schön, das ist manchmal sehr anstrengend und das ist oft ganz schön, weil es sich in einer Weise auch bereichert und bedingt. Ja. Und deshalb mag ich sage immer, ich habe so ein eklektizistisches Berufsleben. Ja. Und ich mag das tatsächlich sehr gerne so.
Sie haben zwei durchaus erfolgreiche Bücher geschrieben und veröffentlicht. Das erste, wenn ich mich richtig erinnere, über Erfolg und Scheitern und das zweite dann über Freundschaft. Mhm. Arbeiten Sie an einem dritten Buch?
Ja, ich arbeite gedanklich schon ganz lange an einem dritten Buch, weil ich mich in das Schreiben wirklich sehr rein verliebt habe. Ich habe im Moment nicht aufgrund meiner privaten Situation, aber auch unterschiedlicher beruflicher Themen, die gerade so eine bestimmte Geschwindigkeit verlangen, habe ich nicht die innere Verfasstheit, wirklich sehr introspektiv zu sein, was das Schreiben verlangt. Und dementsprechend habe ich das Thema jetzt mal ein bisschen zurückgestellt. Aber ich will unbedingt weiterschreiben. Das bedeutet
was,
mir viel.
Das vielleicht zur Erklärung auch damit zusammenhängt, dass zu Hause drei Kinder sind, die ein bisschen Aufmerksamkeit für sich beanspruchen.
Ja, das ist auch ein Aspekt, aber eben einer von mehreren tatsächlich.
SWR1 Leute heute Vormittag mit Katja Kraus, deren Fußballkarriere zum einen schon ein paar Jahre her ist, zum anderen damals begann letztlich Frau Kraus in einem Garagentor.
Wo stand? Vor dem Garagentor.
Wo stand das Garagentor?
Das war damals in Obertshausen, das ist in der Nähe von Frankfurt.
Mhm. Und dann der Klassiker, Jungs bolzen, schießen zur Freude der Nachbarn auf die jeweiligen Metalltore und irgendjemand braucht es dann halt doch, der sich vor dieses Tor stellt.
Das stimmt, ich habe es Ihnen schon mal erzählt. Ich habe es nämlich lange nicht erzählt, fällt mir gerade auf, dass Sie es mir erzählen. Ja, ich habe immer mit meinem Nachbarsjungen Bert Fußball gespielt und er wollte immer nur Fußball spielen und ich habe immer mit ihm gehandelt und wenn wir mit Fußball fertig sind, dann spielen wir mal so andere Sachen. Dazu kam es aber nie. Also wir haben immer nur Fußball gespielt und er hat immer gegen das Tor geschossen, unaufhörlich. Und ich stand im Tor und wir haben immer geschimpft bekommen, wenn der Ball so laut gegen dieses Blechtor geschossen wurde. Und deshalb habe ich einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, dieses Geräusch zu vermeiden. Okay. Und dann wurde eine passable Torhüterin aus mir. Ja.
Passabel bedeutet in Ihrem Fall mehr als 200 Bundesligaspiele für den FSV Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, plus ein paar Spiele in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mhm. Stammtorhüterin damals war?
Manuela Goller.
Warum sind Sie an der nicht vorbeigekommen?
Weil sie besser war.
Sie war besser?
Ja, auf jeden Fall.
Wussten Sie das damals schon?
Ja.
Wenn Sie sich an diese Zeit und an diese Jahre zurückerinnern, da war ja noch nicht die Möglichkeit da, richtig viel Geld zu verdienen. Warum haben Sie es trotzdem gemacht?
Sie sind lustig. Richtig viel Geld zu verdienen ist so eine Sache. Ich muss auch immer schmunzeln, wenn jemand sagt Profifußballerin. Das war natürlich eine komplett andere Zeit. Wir haben kein Geld mit dem Fußballspielen damit verdient. Am Ende meiner Fußballzeit, ich habe allerdings mit 25 auch schon aufgehört, weil das dann mit meiner Berufstätigkeit nicht mehr vereinbar war. Ich habe das während des Studiums gemacht und das war wunderbar und ich habe glücklicherweise mein ganzes berufliches Leben grundiert in dieser Zeit. Der Sport ist einfach sehr wichtig für mich gewesen und geblieben, aber ich habe das gemacht, weil ich diesen Sport einfach liebe und ich hatte das große Glück, das mit Freundinnen zusammen zu machen und wir alle waren noch nicht korrumpiert von den Einflussfaktoren im Außen.
Bedeutet, Geld hat überhaupt keine Rolle gespielt und wenn Geld eine Rolle gespielt hat, dann in Form irgendeiner Aufwandsentschädigung?
Ja, weder Geld noch Ruhm. Wir haben das auch weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Damals haben Länderspiele begonnen, Aufmerksamkeit zu bekommen, aber der Bundesliga-Alltag weniger. Nein, es gab Sporthilfe, wenn wir im Olympiakader gewesen sind und ich habe studiert, gejobbt nebenbei und das war eine gute Zeit.
Ja. Wenn Sie sich heute den Frauenfußball angucken, ist der nicht nur unter finanziellen Gesichtspunkten ein Stück weit professionalisiert worden?
Er ist in jedem Fall professionalisiert worden, gar keine Frage. Und natürlich hat sich da einiges entwickelt. Ich habe gerade die letzte Weltmeisterschaft angeschaut und war wirklich, ich habe tatsächlich bei einem Halbfinalspiel Tränen in den Augen gehabt, weil ich gedacht habe, wow, so hat sich mein Sport entwickelt. Das fand ich sehr beeindruckend. Das war nicht ein besonders beeindruckendes Frauenfußballspiel, sondern ein besonders beeindruckendes Fußballspiel, das ich in der letzten Zeit gesehen hatte.
Was ist da so viel besser geworden?
Na, ich glaube schon, dass die Trainingsbedingungen, die ganze Fokussierung der Frauen auf ihren Sport, die inzwischen weiter vorangeschritten ist, immer noch nicht so weit, dass die Frauen grundsätzlich davon leben können und den unter maximal professionellen Bedingungen betreiben können. Aber das hat sich sehr entwickelt und man kann das natürlich auch in Athletik und spieltaktischen Fragen sehen.
Das ist eindeutig so, dass was Spieltechnik angeht, was Spieltaktik angeht, was das ganze Grundverständnis eines Fußballspiels angeht, sich in diesem Bereich sehr viel getan hat?
Ich würde in jedem Fall sagen, dass das alles auf einem athletisch sehr viel höheren Niveau stattfindet.
Sie haben nach dem Fußball, nach der aktiven Zeit, eine ganz andere Karriere gemacht, indem Sie nämlich die Seiten gewechselt haben. Sie waren Pressesprecherin von Eintracht Frankfurt und Sie waren im Vorstand, als einzige Frau, im Vorstand des Hamburger SV. Da reden wir, Frau Kraus, glaube ich, von Ende der 90er, Anfang Nullerjahre.
Genau, nee, da reden wir schon noch von Mitte, Ende 90er. Es war relativ früh.
Sie waren die erste Frau in Deutschland, die bei einem Profifußballverein so eine doch relativ herausgehobene Position gekriegt haben. Kann man so formulieren?
Also als Pressesprecherin, da gab es, glaube ich, ein, zwei Frauen schon in der Liga. Aber als ich dann Vorstand beim HSV wurde, ja, das ist tatsächlich so gewesen. Diese Position ist auch bis heute übrigens nicht wieder von einer Frau besetzt.
Wie haben die Männer damals reagiert?
Also zu der ersten Zeit bei Eintracht Frankfurt waren die Widerstände erheblich. Das hat mich total überrascht. Ich habe gedacht, alle freuen sich, dass ich jetzt komme. Und hatte am Wochenende zuvor übrigens meine eigene Karriere beendet, um dann montags diese Aufgabe zu beginnen. Und das war wirklich extrem schwierig, weil das sehr kritisch betrachtet wurde, dass jetzt eine junge Frau diese Position einnimmt. Ja,
wer hat da besonders kritisch geguckt?
Ach, viele Journalisten insbesondere. Es war gar nicht schwierig bei den Spielern und im eigenen Verein, sondern in der Öffentlichkeit tatsächlich.
Ja, hat es Ihnen nicht dann doch ein Stück weit genutzt, dass Sie ja selber eine Profi-Fußballkarriere vorzuweisen hatten?
Ich hatte immer den Eindruck, dass Frauenfußball nirgends so schlecht beleumundet war wie im Männerfußballumfeld. Also man konnte mir zumindest nicht absprechen, das Spiel zu verstehen. Und wahrscheinlich hat mich das vor der ein oder anderen zusätzlichen Kritik geschützt. Aber dass mir das deutlich zugute kam, das habe ich nicht gespürt tatsächlich.
Wie sind Sie mit den jeweiligen Trainern klargekommen? Also Sie hatten beispielsweise bei Frankfurt einen wie Felix Magath, Sie hatten beim HSV einen wie Huub Stevens.
Ja, aber das war unterschiedlich, natürlich in den unterschiedlichen Positionen. Als Pressesprecherin war ich eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen des Trainers und hatte aber insbesondere auch mit Felix Magath tatsächlich eine sehr professionelle Zusammenarbeit. Wir hatten eine gute Zeit da zusammen. Später beim HSV als Vorstand, da ist natürlich dann die Hierarchie auch eine andere und deshalb gab es da keine Probleme im Umgang mit den Trainern.
Wenn Sie sagen, die Hierarchie war dann eine andere, waren dann auch die Anfeindungen größer und war auch die Chance größer, irgendwann in so eine Intrige reinzugeraten?
Die Anfeindungen waren deutlich geringer. Wenn sie erstmal eine Funktion verleitet, natürlich verleiht auch Schutz und Autorität. Und dadurch bekommen sie Ressentiments nicht mehr so unmittelbar entgegengebracht, wie das früher der Fall war. Also ich habe dann eigentlich als Vorstand beim HSV keine unmittelbaren Ressentiments mehr erlebt.
Wie war es mit den Spielern? Also für die war es ja auch ein Novum, in diesem männerdominierten Zirkus, da plötzlich auf so eine Frau wie Sie zu stoßen?
Ich habe bei den Spielern eigentlich am allerwenigsten das Gefühl gehabt, dass es sie auf eine besondere Weise beschäftigt. Also es sind junge Menschen, die damit weitestgehend umgehen konnten, die sogar natürlich auch manchmal die Gelegenheit hatten, sich mit ein oder anderem Thema, über das sie mit männlichen Kollegen oder Vorgesetzten nicht gesprochen hätten, an mich zu wenden. Und ich bin überzeugt davon, dass der Ton dann immer ein anderer ist, wenn eine Frau im Raum ist.
Sie haben beim HSV, ich glaube im Jahr 2011, aufgehört. Jetzt schreiben wir 2020. Warum ist in diesen 9 Jahren im deutschen Profifußball keine Frau mehr in eine ähnliche Position gekommen?
Dafür gibt es keinen Grund, außer dass Männer das offensichtlich so wollen. Also es sind sehr stark männlich geprägte Regeln, insbesondere im Sport, aber insbesondere auch im Profifußball. Und es gibt keinen guten Grund dafür. Also Frauen können das Land führen und Ministerien und Unternehmen. Und Fußball ist nun wahrlich keine Geheimwissenschaft. Also ich kenne eine Menge Frauen, die morgen den VfB Stuttgart oder den HSV übernehmen könnten und die das wahrscheinlich auch ganz erfolgreich tun würden.
Gibt es noch eine besondere emotionale Nähe Ihrerseits zum aktuellen Fußball?
Naja, ich liebe Fußball. Also ich schaue gerne Fußball und ich habe eine sehr emotionale Verbindung, insbesondere zu Eintracht Frankfurt. Ich komme daher. Das war meine erste berufliche Station. Es war sehr emotional. Ich habe dort alles ausprobieren und lernen dürfen. Ja. Fußballmanagement ist ja kein Ausbildungsberuf. Und das war einfach eine großartige Zeit. Deshalb bin ich mit Eintracht Frankfurt immer sehr verbunden.
Wobei Frankfurt in der letzten Saison ja großartig gespielt hat und sehr erfolgreich war. Und sich in dieser Saison deutlich schwerer tut.
Anders als zu meiner beruflich engagierten Zeit im Profifußball hängt heute meine Stimmung nicht mehr davon ab, wie die Ergebnisse des Wochenendes sind.
Das macht mit Ihnen nichts mehr?
Nein.
Und damals, wie war das?
Ah, das ist, wenn man in Verantwortung ist, dann ist natürlich alles davon beeinflusst. Also ja. Die ganze Woche steht unter dem Zeichen dessen, was am vergangenen Wochenende passiert ist. Und wenn man gewonnen hat, dann ist alles gut. Mhm. Und wenn man verloren hat, ist es mühsam, erstmal wieder die Stimmung herzustellen.
Und dann kommt so ein Automatismus irgendwann zustande, wenn man verliert und nochmal verliert und ein drittes und viertes Mal verliert?
Ja, dann ist es ungemütlich.
Ja. Was war die härteste Zeit, die Sie da diesbezüglich erinnern?
Ach, wir hatten sehr unterschiedliche Phasen. Der HSV ist ja wie viele Traditionsvereine auch ein Club, der keine große innere Stabilität hat. Also es ist alles sehr überschwänglich, wenn es mal gut läuft und dementsprechend depressiv, wenn es sportlich widrig wird. Also der Blick auf die langen Linien, der fällt in solchen emotional seismografischen Umfeldern immer sehr schwer.
Wie ist es heute? Also Sie haben sich kürzlich auch mit Thomas Hitzlsperger getroffen, der nun in großer Verantwortung steht für den VfB Stuttgart, auch ein Verein, der sich in den letzten Jahren sehr, sehr schwer getan hat und jetzt auch die alten Mechanismen wieder bedient hat. Ein Trainer, der nicht wirklich erfolgreich ist, der muss dann halt trotzdem gehen.
Ja, das ist tatsächlich ein Gesetz dieser Branche und das ist die Stelle, die Position, die am wichtigsten ist, aber eben auch den größten Einfluss und die größte Wirkung hat. Aber es ist eine unfassbar komplexe Aufgabe mit all den Einflussfaktoren von außen, mit all dem, was es erfordert, so viele Spieler unterschiedlicher Nationalitäten mit einer sehr hohen Individualität zum Zeitpunkt X zu bestmöglicher Leistung im Sinne einer Mannschaft zu bringen. Das ist schon wirklich, wirklich eine große Aufgabe.
Steht aus Ihrer Sicht jemand wie Thomas Hitzlsperger auch für eine neue Führungskultur im Fußball?
Ich denke schon, es wird sich zeigen. Ich glaube, er hat in jedem Fall den Anspruch und ich glaube, er hat die absolut großartigen Voraussetzungen dafür, weil er ein sehr nachdenklicher, aber auch sehr klarer Mensch ist, weil er in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen denkt und trotzdem aber sehr erfahren, ein Kind des Fußballs, wie man sagt. Und ich bin sicher, dass er da neue positive Impulse setzen kann.
Jetzt gibt es auch einen neuen DFB-Präsidenten, Fritz Keller, der ja lange Präsident auch des SC Freiburg des etwas anderen Fußballclubs war. Sehen Sie von Seiten Kellers auch irgendwelche neuen Schwerpunkte, die vielleicht auch in Ihrem Sinne sind?
Erstmal bin ich sehr zugetan, weil er natürlich Wein liebt und ich auch und so mal ein gemeinsames Thema. Aber ich finde, er hat eine große Chance, sich jetzt dieses Thema Gleichheit tatsächlich und gesellschaftliche Bedeutung des Sports tatsächlich auch zu seiner Aufgabe zu machen. Ich glaube, da kann der DFB auch wiederum wichtige Impulse setzen. Und wenn er das tut, dann ist da eine große Chance, Einfluss zu nehmen.
Sie haben zwei bemerkenswerte Bücher geschrieben. Das eine über Erfolge und Scheitern, das andere über Freundschaften. Haben Sie bei diesem Buch, das Sie damals dann publiziert haben, auch viel über sich selbst gelernt?
Ja, es war nicht als therapeutisches Buch angelegt. Ich hatte das vorher schon lange im Kopf. Ich hatte das Thema Erfolg und wie werden Menschen erfolgreich und wie gehen sie vor allem damit um. Das hat mich immer interessiert. Aber tatsächlich war es dann so, dass ich unmittelbar nach dem Ausscheiden beim HSV losgegangen bin, um Menschen zu treffen, die sehr erfolgreich waren oder wieder sind und die aber in ihrem Leben auch mal eine Bruchstelle hatten. Und ja, ich habe tatsächlich in diesen Gesprächen vieles besser verstanden, vieles gelernt.
Bei wem war die Fallhöhe, wenn Sie sich zurückerinnern, am höchsten? Bei Ron Sommer?
Ja, das war natürlich eine erhebliche Fallhöhe, aber es gab schon, also die sind ja immer sehr persönlich. Die persönliche Verortung ist dabei entscheidend und es hat auch ganz viel damit zu tun, wie man sich dann wieder im Leben verankert, wie man mit der Situation umgeht. Und natürlich sind all diese Menschen, die mal öffentlich wirksam sehr erfolgreich waren, dann immer auch von sehr viel Häme begleitet, wenn sie einen sichtbaren Misserfolg haben. Und das tut vielen, vielen Menschen sehr weh.
Was diese Fallhöhe angeht, also wenn man in einer Position mal war, wo man ganz oben angesiedelt war, mit allen Vorteilen, die das auch praktischerweise fürs Leben hat, wie kommt man dann mit gänzlich anderen Lebensbedingungen und mit einer Normalität klar, die man gar nicht mehr kennt?
Idealerweise, indem man sich vorher bewusst macht, dass das nur eine zeitliche Begrenzung hat, alles, was man an Ruhm und Aufmerksamkeit erfährt und dass es wieder anders wird. Aber in der Regel, auch wenn man das intellektuell zu erfassen imstande ist, fühlt es sich dann doch anders an. Und deshalb glaube ich, ist es wirklich etwas, was Zeit braucht. Aber ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht so sehr um diesen Ruhm und Status und Macht geht, sondern dass, wenn man in etwas sehr erfolgreich war, dann liegt die Kausalität nahe, dass man das auch mit sehr viel Leidenschaft und Herz gemacht hat und dass man das geliebt hat, was man getan hat. Und wenn das dann für eine Zeit mindestens wegbricht, dann tritt eine Leere ein, die sehr schwer zu verarbeiten ist.
War für Sie dann auch klar, dass Sie mit dem Fußball abschließen müssen, um sozusagen sinnvollerweise einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu können?
Es war eher umgekehrt. Also der natürliche Reflex wäre wahrscheinlich gewesen, weil wir kennen ja nur lineare Karrieren, bei einem anderen Fußballverein in ähnlicher Funktion anzufangen oder mindestens mal in ähnlicher Funktion. Ich bin heute ganz dankbar und glücklich darüber, in diese Situation geschubst worden zu sein, mich wirklich nochmal neu zu verorten, zu gucken, was ist eigentlich in mir außer Fußballmanagement, wer bin ich, wenn ich das nicht tue? Und dass das Schreiben auf diese Weise zu mir gekommen ist und sich dadurch dann wiederum ganz viele andere Dinge eröffnet haben, das war ein ganz großes Glück.
Würden Sie, was den Fußball angeht, jede weitere Beschäftigung a priori ausschließen oder könnten Sie sich vorstellen, wenn ein Angebot käme, konjunktiv, mit einem bestimmten Reizfaktor, dass Sie doch nochmal schwach werden?
In operativer Funktion kann ich das absolut ausschließen. Das war meine Lebensaufgabe zu der Zeit, als ich das gemacht habe beim HSV. Ich liebe den Sport, aber für mein jetziges Leben sind die unterschiedlichen Dinge, die ich tue, so viel stimmiger. Und das,
warum ist das stimmiger?
Weil ich ganz glücklich bin, so frei zu sein in der Gestaltung meiner Tage, in der Priorisierung der Dinge, die ich tue. Ich bin wirklich selbstbestimmt und unabhängig und das bedeutet mir sehr viel.
Zweites Buch, das Sie veröffentlicht haben, 2 Jahre nach dem Erfolg und Scheitern Buch, war ein Buch über Freundschaften. Ich vermute mal, ein Buch über Freundschaften kann man nur dann schreiben, wenn einem selbst Freundschaften sehr, sehr viel bedeutet. Korrekte Annahme?
Ja, das ist tatsächlich mein Lebensherzensthema und ich wollte einfach Freundschaft aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Menschen besprechen, um dabei auch deutlich besser zu verstehen, was eigentlich wichtig ist und wer ich so als Freundin bin.
Wie groß war da die Spannbreite?
Extrem. Also ja. Von Menschen, die sagen, sie brauchen eigentlich keine Freundschaften, bis hin zu wirklichen Freundschaftskünstlern.
Fangen wir mit der ersten Sorte an. Gibt es tatsächlich oder haben Sie tatsächlich Menschen erlebt, die sagen, Freundschaften bedeutet mir nichts?
Zumindest gab es solche, die das behauptet haben. Wahrscheinlich ist es so eine Form von innerer Unabhängigkeit, die man damit erlangen will, indem man sagt, man macht sich von allen Bindungen frei. Allerdings ist es natürlich auch so, wenn man komplett unbedürftig ist, dann ist man vielleicht auch nicht angewiesen auf Bindungen zu anderen Menschen. Zugleich ist es die Möglichkeit zu teilen und mit anderen in liebevollem Kontakt zu sein und Dinge zu erleben. Übrigens auch positive. Häufig wird ja immer gesagt, mein Freund ist jemand, der für mich da ist, wenn mir was Schlechtes passiert. Ich finde es so wunderschön, positive Erfahrungen mit Menschen zu teilen.
Welcher der Prominenten, mit denen Sie für dieses Buch zu tun hatten, hat auf Freundschaften keinen Wert gelegt?
Es gab einen jetzigen, inzwischen ein Kollegen von mir, Jeremy von Matt, ein sehr relevanter Werber, der dieses Thema eher distanziert betrachtet hat.
Und von wem hatten Sie den Eindruck, Freundschaften bedeuten ihm unfassbar viel?
Ja, denjenigen, den ich zuallererst als Freundschaftskünstler bezeichnen will, ist natürlich Roger Willemsen, mit dem ich das große Glück hatte, selbst befreundet zu sein und dementsprechend auch bestätigen kann, dass ich niemanden kenne, der das auf diese Weise ausleben konnte, mit so vielen Menschen zugleich befreundet zu sein und die Menschen auf eine wundersame Weise zum Blühen gebracht hat.
Also ein toller Kollege und ein wunderbarer Mensch. Und also ich hatte auch das große Glück, mit ihm ein paar Sendungen machen zu dürfen. Und ich kenne niemand, der über ihn, was das Zwischenmenschliche angeht, auch nur im Ansatz irgendetwas Negatives sagen würde.
Ich auch nicht. Und es ist so eindrucksvoll, auch jetzt zu sehen, wie vielen Menschen er ganz konkret in ihrem Leben fehlt.
Sie haben für dieses Freundschaftsbuch auch mit Leuten aus dem Fußball zu tun gehabt. Ich glaube, mit Jürgen Klopp. Mhm. Also einer der, also erfolgreicher kann man, glaube ich, eine Karriere nicht leben und sie dann auch irgendwie von einem Höhepunkt zum anderen bringen.
Ja, Jürgen Klopp ist, ja, also ich verehre Jürgen Klopp, weil er hat erstmal etwas grundsätzlich, wovon ich glaube, wir haben ja über Fähigkeiten von Trainern gesprochen. Ich glaube, allem voran steht, dass man als Trainer Spieler mögen muss und Menschen mögen muss. Und ich glaube, das spürt man bei Jürgen Klopp einfach sehr, dass er erstmal Menschen mag. Und das ist eine ganz, ganz schöne Eigenschaft.
Gibt es bei ihm diesen Abnutzungseffekt, der ja nach ein paar Jahren fast zwangsläufig in diesem Trainerjob greift, nicht?
Ich finde, das hat sich nie so dargestellt.
Gut, kann natürlich sein, dass wir es nicht so mitbekommen. Oder andere Möglichkeit, dass er Mechanismen für sich entdeckt hat, dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen.
Das glaube ich tatsächlich zum einen, zum anderen. Aber ist es unglaublich schwer, mit all diesen Faktoren, die von außen auch noch einwirken, sich immer wieder, wie man heute sagt, neu zu erfinden. Ich glaube tatsächlich, dass diese Zyklen immer kürzer werden.
220 Bundesligaspiele, 7 Länderspiele, das ist die Fußball-Torwart- oder Torfrau-Bilanz, alles schon ein bisschen her. Spielen Sie heute eigentlich noch Fußball?
Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee, also höchstens mit meiner Tochter.
Die ist wie alt?
9. Und manchmal möchte sie Torfrau sein.
Okay. Und wie finden Sie, dass sie Torfrau werden könnte oder vielleicht doch nicht?
Doch, wenn sie übt, also sie hat ganz gute Grundvoraussetzungen.
Ja. Ansonsten Ihre persönliche Distanz zum Fußball groß, mittelgroß, klein?
Nee, wie gesagt, ich liebe diesen Sport. Ich bin so dankbar, dass sich so vieles in meinem Leben darauf aufgebaut hat. Und ich schaue einfach gerne gute Fußballspiele an. Und ich finde, es liegt so viel im Fußball. Ich mag besonders internationale Turniere, in denen sich unterschiedliche Mentalitäten zeigen. Ich mag das schon wirklich sehr gerne. Ich finde wenig Unterhaltsameres.
Sie haben vorhin oder wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es aus Ihrer Sicht durchaus Defizite gibt im Profifußball in Deutschland, was auch die Besetzung von Spitzenpositionen mit Frauen angeht. Jetzt haben wir gestern den Auftritt erlebt von Oliver Kahn, der ja nun als
keine Frau ist.
Neuer, bitte?
Der ja nun keine Frau ist.
Der nun, also nachweislich, auch wenn man sich die Zitate von früher anguckt, keine Frau ist. Trauen Sie es ihm trotzdem zu, dass er diesen doch nicht ganz einfachen Weg als Nachfolger von Uli Hoeneß dann passabel gehen wird?
Na, erstmal ist er Torwart, also er hat auch gute Voraussetzungen, gute analytische Voraussetzungen. Und ich habe den Eindruck, aber das ist jetzt wirklich ein unseriöses Urteil von außen eigentlich, ich habe den Eindruck, dass er in den vergangenen Jahren einen sehr guten Weg gegangen ist, sich mit vielen unterschiedlichen Dingen auch außerhalb des Fußballs beschäftigt hat. Und ich glaube fest daran, dass die verantwortlichen Menschen bei Bayern München diese so bedeutsame Position bestmöglich besetzen wollten. Und das.
Wir haben vorhin über Freundschaft gesprochen, ein Thema, das Ihnen aus vielerlei Gründen sehr am Herzen liegt. Gibt es im Profifußball Freundschaften? Oder ist alles letztlich dem Erfolg und auch dem eigenen Egoismus untergeordnet?
Das ist ein interessanter Aspekt, der mir auch bei meinem Buch immer wieder begegnet ist, dass man gerade in so öffentlichkeitsrelevanten Bereichen wie Fußball, Sport oder auch Politik tun sich Protagonisten immer schwer zu sagen, sie seien mit Kollegen befreundet oder auch Mannschaftskollegen. Ich glaube, also ich verstehe das nicht. Ich denke immer, wenn man die gleiche Profession teilt, wenn man den ganzen Tag mit den gleichen Dingen beschäftigt ist, mit das gleiche Druckempfinden hat, dann teilt man doch eigentlich so Wesentliches miteinander. Aber offensichtlich gibt es da schon immer eine Form von Wettbewerb um ganz unterschiedliche Dinge, die das nicht möglich macht.
Was Druck und Drucksituationen angeht, steht da die Politik an aller erster Linie deshalb da, weil der Druck, den man da auch medial hat, so groß ist? Ich frage Sie auch deshalb, weil Sie ja mit Politikern immer auch wieder mal zu tun haben.
Ja, die Bewertung ist extrem und die Maßstäbe, die wir anlegen an Menschen in Entscheidungspositionen, sind natürlich erheblich. Und die Entscheidungen, die in diesem Bereich getroffen werden, sind um so vieles wichtiger. Andererseits ist es wieder so, dass viele Politiker diesen Beruf und diesen Weg bewusst wählen, was bei Fußball und Sportlern häufig nicht der Fall ist. Die sind in sehr jungen Jahren mit einer noch nicht vollständig vollzogenen Persönlichkeitsentwicklung plötzlich in einer Situation, die sie sich nicht vorher ausgesucht haben, sondern sie haben etwas, was sie können besonders gut gemacht und sind deshalb in diese Situation geraten. Und die Bewertung ist dann eben auch extrem.
Und die Fallhöhe?
Die Fallhöhe ist riesig, ja.
Sie sind, wie nennt sich das, verpartnert, verheiratet mit einer Frau, die man kennt, Katrin Suder, die war mal Staatssekretärin im Verteidigungsministerium und leitet heute, wie nennt sich das, helfen Sie mir, den Digitalrat der Bundesregierung. Sie beide sind damit ein Stück weit zumindest ein öffentliches Paar und legen gleichwohl Wert darauf, eine Privatsphäre zu haben, auch mit den drei Kindern. Wie kriegen Sie das hin?
Gut, indem wir nur sehr ausgewählt und nur zu Dingen, die uns wirklich inhaltlich ein Anliegen ist, unsere Verbundenheit in die Öffentlichkeit tragen.
Wie jüngst in diesem Doppelinterview, das Sie gegeben haben, der Süddeutschen Zeitung.
Genau, das ist aber auch nicht unsere Beziehung im Vordergrund hat, selbstverständlich nicht und auch nichts anderes Privates, sondern wir haben ein sehr starkes gemeinsames Anliegen und das ist das Engagement für Diversity und Frauen in Führung. Und unser großes gemeinsames Anliegen ist, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und deshalb gibt es dann manchmal Anlässe, zu denen wir das gemeinsam tun, weil wir glauben, dass wir dabei gemeinsam auch eine gewisse Kraft haben, auch in der Unterschiedlichkeit. Ja.
Gibt es, was Frauen in Führungspositionen, also beim Fußball ist es klar, aber ansonsten wirklich noch Nachholbedarf, wenn man sich die Politik anguckt und all die herausragenden Positionen nimmt, die Frauen inzwischen in der Politik einnehmen?
Oh ja, es gibt eine ganze Menge Nachholbedarfe. Wir schauen Sie auf die Besetzung von Wirtschaftspositionen. Da sind die Vorstände, DAX-Vorstände noch immer unter 10% von Frauen besetzt. Und es gibt einfach noch eine ganze Menge zu tun. Und in Deutschland sind Frauen mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Und ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, mit weniger als der Hälfte zufrieden zu sein. Und dementsprechend ist da noch eine ganze Menge Engagement nötig.
Was die Zukunft angeht, es gibt gibt diese Bewegung, diese Jugendbewegung, dass man mit diesem Planeten doch ein bisschen sorgsamer umgehen sollte. Denken Sie, das ist eine plakative Geschichte, die sich irgendwann wird erledigen? Oder haben Sie die Hoffnung, dass daraus tatsächlich auch eine globale Verhaltensänderung erwächst?
Ich habe die Hoffnung, dass es so ist. Ich bin zutiefst beeindruckt vom Engagement dieser jungen Menschen. Ich bin ganz glücklich darüber, suche da auch dabei übrigens noch nach meiner eigenen Rolle, wie Unterstützung tatsächlich aussehen kann. Aber ich bin sehr dankbar, dass es das gibt. Und ich finde insbesondere die Inhaltlichkeit, die diese jungen Menschen an den Tag legen, um ihr Anliegen zu vertreten und nach vorne zu bringen, das ist auch das hat eine unglaubliche Kraft. Und wie gesagt, wir sollten alle sehr, sehr gut hinhören und unterstützen, wie wir können.
Glauben Sie, das hat Auswirkungen auf die Politik nachhaltig?
Ja, ich glaube das. Ich glaube, diese Stimme der jungen Menschen wird nicht mehr überhörbar sein.
Mit welchem Ergebnis?
Dass wir alle tatsächlich ein Bewusstsein dafür bekommen, dass es wesentliche Dinge, dass es uns gut ging, gerade den Menschen unserer Generation, dass wir aber jetzt ein paar wesentliche Zukunftsaufgaben haben, in denen sind wir mittendrin und wir müssen dringend etwas verändern.
Wir müssen dringend etwas verändern und die wesentlichen Zukunftsaufgaben, das wäre eine neue Sendung. Wir belassen es jetzt
Dankeschön.
Bei dieser. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Es war mir eine große Freude.
Gute
Danke.
Reise zurück nach Hamburg.
Vielen Dank.
Ciao. Eins gehört.
SWR.